Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Ma'ede.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 10. Juli 2022, gleich dem 19. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident gratuliert islamischen Staatsoberhäuptern zum Opferfest. Irans Präsident spricht sich für Ausbau der Beziehungen zu Pakistan aus. Und Präsident Assad reist erstmals seit Kriegsausbruch nach Aleppo. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident gratuliert islamischen Staatsoberhäuptern zum Opferfest. Der Präsident der Islamischen Republik Iran hat den Staatsoberhäuptern der islamischen Länder in getrennten Botschaften das gesegnete Opferfest gratuliert. In diesen Botschaften äußerte Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, die Hoffnung, dass mit dem Segen dieses verheißungsvollen Festes die Herzen der Gläubigen im Schatten der Lehren des Islam und von Hazrat Muhammad, Friede sei mit ihm, näher zusammenrücken und alle Muslime der Welt den Weg der Einheit gehen. In diesen Botschaften hieß es dazu weiter: Das Opferfest ist die aufrichtigste Manifestation der Anbetung, ein Symbol des Opfers und der Unterwerfung in der Gegenwart Gottes und der Tag des Stolzes des Propheten Ibrahim auf die göttliche Prüfung, die Annahme des Gehorsams und seine Ernennung zum Imam und ein Modell für die Gläubigen. Der Präsident brachte außerdem die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Herzen der Gläubigen dank des Segens dieses verheißungsvollen Festes und im Schatten der lebensspendenden Lehren der Religion des Islam und der kostbaren Lehren des Propheten des Islams einander näher kommen werden und alle Muslime der Welt angemessene Schritte auf dem Weg der Einheit, Empathie und Solidarität unternehmen, damit wir die zunehmende Würde und den Stolz der islamischen Nation in allen internationalen Arenen erleben. In der Islamischen Republik Iran ist heute der 10. Juli 2022 das Opferfest und zu diesem Anlass gratuliert das deutsche Programm der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran allen Muslimen in der Welt. Irans Präsident spricht sich für Ausbau der Beziehungen zu Pakistan aus. Laut Präsidenten der Islamischen Republik Iran hat Iran keinerlei Hindernisse oder Einschränkungen, um die Beziehungen zu Pakistan auszubauen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Sayed Ebrahim Raisi, sagte am Samstagabend als Antwort auf den Anruf des pakistanischen Premierministers Shahbaz Sharif, der dem iranischen Präsidenten zum gesegneten Opferfest gratulierte: Die Islamische Republik Iran misst ihren Beziehungen zu Pakistan große Bedeutung bei. Der Präsident der Islamischen Republik Iran beklagte dabei, dass das derzeitige Niveau der Beziehungen zwischen Teheran und Islamabad den vielfältigen Kapazitäten der beiden Länder nicht angemessen sei und fügte hinzu: Teheran ist bereit, die Beziehungen zum östlichen Nachbarland auszubauen und den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu intensivieren, insbesondere in den Bereichen Energie und Landwirtschaft. Raisi hob dabei die Bedeutung der regelmäßigen Sitzungen der gemeinsamen iranisch-pakistanischen Wirtschaftskommission hervor und sagte dazu weiter: Dies wird den Weg zur Verbesserung des Niveaus der Beziehungen zwischen den beiden Ländern ebnen. Auch der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif gratulierte der Regierung und der Nation sowie dem Oberhaupt der Islamischen Revolution zum Opferfest und dankte Teheran für die Hilfe bei der Löschung des Waldbrands in Pakistan und für guten Empfang pakistanischer Pilger beim Besuch im Schrein von Imam Reza. Der pakistanische Premierminister erklärte, dass die Beziehungen zwischen Pakistan und dem Iran seit Jahrhunderten als brüderliche Beziehungen über nachbarschaftliche Beziehungen hinaus bestehen und dass beide Länder derselben Religion und Familie angehören. Shahbaz Sharif betonte die Notwendigkeit, das Treffen der gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern so bald wie möglich abzuhalten und fügte hinzu: Pakistan ist daran interessiert, den Warenaustausch und die Zusammenarbeit im Energiebereich mit dem Iran auszuweiten. Präsident Assad reist erstmals seit Kriegsausbruch nach Aleppo. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat am Samstag das muslimische Opferfest in Aleppo gefeiert, seinem ersten Besuch in der nördlichen Stadt, seit seine Streitkräfte, sie 2016 mithilfe Russlands und anderer alliierten Streitkräfte zurückerobert hatten. In einer Erklärung der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA heißt es, Abbas habe zusammen mit anderen hochrangigen Regierungsvertretern das Opferfestgebet in der Ibn Abbas Moschee verrichtet. Nach dem Gebet sprach Assad zu den Bürgern und sagte: Da Aleppo mit seiner Geschichte, Struktur und dem Patriotismus seiner Einwohner eine großartige Stadt ist, war sie ein Ziel der feindlichen Aggression. Und weil sie großartig ist, haben die Einwohner von Aleppo entschieden in diesem Krieg Widerstand geleistet. In seinen Ausführungen sagte Assad außerdem, er habe historische Marktplätze besucht und ein Wärmekraftwerk eingeweiht, das laut SANA 200 Megawatt Strom erzeugen soll. In einer Rede auf dem Werkgelände machte Assad westliche Streitkräfte unter Führung der Vereinigten Staaten für die Verwüstung und Zerstörung der Anlagen des Kraftwerks verantwortlich, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur. Syrische Experten, Techniker und Arbeiter reparierten die Anlage mit lokalem Fachwissen und der Hilfe treuer Freunde, fügte der Präsident hinzu. Schwere Kämpfe gegen vom Ausland unterstützte Terrorgruppen im Land haben die Infrastruktur von Aleppo schwer beschädigt, was in den meisten Gegenden der Stadt immer noch sichtbar ist. Sri Lanka. Demonstranten stürmen den Präsidentenpalast. Proteste in Sri Lanka sind auch am Samstag fortgesetzt worden. Die aufgebrachten Demonstranten durchbrachen Sperren und stürmten die Residenz und das Büro von Präsident Rajapaksa. Später drangen sie auch in das Privathaus von Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe ein und setzten es in Brand. Nachdem hunderte Demonstranten in der Hauptstadt die Residenz des Präsidenten gestürmt haben, steht dieser vor dem Rücktritt. Sicherheitskräfte konnten den Staatschef nach Angaben aus Sicherheitskreisen kurz vor der Stürmung in Sicherheit bringen. Die Nachrichtenagentur Sputnik zitierte lokale Medien mit den Worten, der Präsident des sri lankischen Parlaments habe vor wenigen Minuten angekündigt, dass der Präsident Rajapaksa am 13. Juli zurücktreten werde. Ranil Wickremesinghe, der Ministerpräsident von Sri Lanka, kündigte vor wenigen Stunden an, dass er nach der Bitte der Parteiführer während des Treffens zur Überprüfung der Situation im Land bereit sei, zurückzutreten. Seit Monaten hatten in Sri Lankas Hauptstadt Protestler vor dem Amtssitz des Präsidenten kampiert und seinen Rücktritt gefordert. Am Donnerstag hatten hunderte Demonstranten Rajapaksas Rücktritt gefordert und versucht, das Haus des Präsidenten in der Hauptstadt Colombo zu stürmen. Die Polizei nahm 53 Demonstranten fest. Auch Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeyvadena bot seinen Rücktritt an. Sri Lanka erlebt derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Der Unmut der Demonstranten richtet sich unter anderem gegen den seit Monaten bestehenden Mangel an Treibstoff, Medikamenten und Lebensmitteln sowie gegen die hohe Inflation und stundenlange Stromausfälle. Antiregierungsdemonstration in Argentinien. Aus Protest gegen die Vereinbarung der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds IWF sind tausende Menschen gestern in der Hauptstadt auf die Straße gegangen. Tausende Argentinier gingen am Samstag in Buenos Aires auf die Straße, skandierten Parolen gegen Präsident Alberto Fernández und forderten den Rücktritt der Regierung. Demonstranten marschierten vor den Pink Palace, den Sitz der argentinischen Regierung. Demonstranten sagten, die Regierung sollte wissen, dass die Vereinbarung der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds im Jahr 1983 dem Land nur Chaos gebracht habe, was zu einer grassierenden Inflation und massiven sozialen Krisen geführt habe. 2018 erhielt Argentinien vom Internationalen Währungsfonds einen Kredit in Höhe von 44 Milliarden Dollar. Nun sind die Beratungen der argentinischen Regierung über die Rückzahlung dieses Kredits Gegenstand von Volksprotesten geworden. Gemäß der Vereinbarung der argentinischen Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds hat sich Buenos Aires verpflichtet, sein Haushaltsdefizit von 3% im Jahr 2021 auf 0,9% im Jahr 2024 zu reduzieren. Die protestierenden Menschen in Argentinien sagen, dass die Vereinbarung die Bedürfnisse der Menschen nicht berücksichtige, sondern die Regierung wegen Rückzahlung der Schulden unter Druck setze. Argentinien kämpft immer noch mit einer hohen Inflation. Im Jahr 2021 lag die Inflation hierzulande bei 50,9%. Die Regierung prognostizierte, dass sie die Inflation bis 2022 auf 33% senken könnte. Auch die Armut ist in Argentinien sehr groß, sodass 40% der argentinischen Bevölkerung von Armut betroffen sind. Selenskyj entlässt Botschafter in Berlin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat am Samstag den Botschafter des Landes in Deutschland, Andriy Melnyk, entlassen. Selenskyj nennt die Abberufung von Melnyk einen normalen Vorgang, aber der Diplomat war zuletzt in die Kritik geraten wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten Stefan Bandera. Melnyk hatte sich zudem in den vergangenen Monaten mehrfach gegen den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert und ihn einmal eine beleidigte Leberwurst genannt. Dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier warf Melnyk eine zu große Nähe zu Russland vor. Steinmeier habe seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte geknüpft. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten mehrere deutsche Medien berichtet, der ukrainische Botschafter in Berlin werde demnächst seinen Posten räumen und ins Außenministerium nach Kiew wechseln. Selenskyj hat ebenso die ukrainischen Botschafter in Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien abberufen. Gründe wurden in dem von der Präsidentenkanzlei in Kiew veröffentlichten Dekret nicht genannt. Britischer Verteidigungsminister verzichtet auf Kandidatur auf das Amt des Regierungschefs. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat am Samstag angekündigt, nicht am Rennen um das Amt des Premierministers dieses Landes teilzunehmen. Wallace teilte mit, sich auf seinen derzeitigen Job zu konzentrieren und deshalb nicht am innerparteilichen Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als britischer Premierminister teilzunehmen. Wallace galt als einer der aussichtsreichsten möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson, der am Donnerstag als Tory-Chef zurückgetreten war. Johnson kündigte aber an, noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt zu bleiben, was bis zum Herbst dauern könnte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 25, Isfahan 31, Shiraz 32 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 1. Juli 2009 wurde Mawa el-Sherbini, eine Ägypterin, vor Augen ihres Ehemannes und ihres dreijährigen Kindes ermordet, im Gerichtssaal in der Stadt Dresden. Muslime gedenken dieses Tages als Tag gegen den antimuslimischen Rassismus. Mehr dazu in unserem Interview mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özegöz. Hören Sie den zweiten Teil dieses Gespräches.
Herr Dr. Özegöz, woran liegt es, dass die Deutschen dies nicht aufgearbeitet haben, dass sie daraus nicht gelernt haben, dass sie jetzt gerade sagen, als Muslime die Lage viel schlimmer geworden ist?
Nun, es liegt daran, dass Deutschland letztendlich kein souveräner Staat ist. Das muss man hier einfach mal sagen. Deutschland ist nichts anderes als ein Vasallenstaat des US-Imperialismus, des Kapitalismus. Und die Politiker, die an unserer Spitze hier sind, bevorzugen US-Interessen, zionistische Interessen, Interessen, die mit den Menschenrechten, wie wir sie in Deutschland verstehen, überhaupt nicht vereinbar sind. Sie bevorzugen deren Interessen gegenüber deutschen Interessen. Und das hat zu einer Lage geführt, die wirklich katastrophal ist. Wir haben in Deutschland einen Wirtschaftsniedergang ohnegleichen, selbst wenn das die Medien nicht so richtig wiedergeben. Sie können es auch gar nicht mehr verheimlichen. Gestern erst kam die Meldung, dass erstmalig, ich glaube seit 4 Jahrzehnten, Deutschland in einem Monat mehr eingeführt hat als ausgeführt. Das gibt es für dieses Exportland normalerweise überhaupt nicht. Ich könnte Ihnen jetzt wirklich stundenlang eine Liste des Niedergangs hier in Deutschland zeigen. Wir haben jetzt gerade Urlaubssaison. Die Leute kommen nicht in Urlaub, weil die Flugzeuge nicht fliegen, weil die Flughäfen nicht funktionieren, weil die Koffer nicht transportiert werden. Lufthansa hat mehrere tausend Flüge schon abgesagt, weil sie sieht, sie kriegt das nicht hin und so weiter und so fort. Und in solch einer Situation, in der letztendlich die Politiker schuld sind am Niedergang, in solch einer Situation, in der ein Volk, das gerade für sein Management, für sein Organisationstalent bekannt ist, alles diesartige verliert und wirklich zusammenbricht, ist ein Sündenbock notwendig. Und der Sündenbock in der Außenpolitik ist aktuell jetzt gerade Russland. Und der Sündenbock in der Innenpolitik ist der Migrant. Und dieser Migrant ist nun mal zum größten Teil Moslem in diesem Land. Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor. Man hat in Deutschland, und das sind keine Dinge, die jetzt 1-2 Jahre alt sind. Das sind keine Dinge, die in den letzten Jahrzehnten geschehen sind. Nein, man muss sagen, man hat jahrzehntelang systematisch in Deutschland die Familie zerstört. Einen anderen Begriff fällt mir nicht ein. Zerstört. Ja, wir haben jetzt gerade im Kabinett einen Gesetzentwurf, der wird bald durch das deutsche Parlament gehen, dass jeder Mensch einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann, ohne jegliche medizinische oder sonstige Indikation, einfach nur, weil er das so möchte. Wenn ich das Ihnen hier erzähle, Sie glauben, ich bin verrückt, Sie glauben, ich erzähle Ihnen Märchen, aber Sie können das nachlesen. Das sind Ereignisse. Man hat die Familie systematisch zerstört, was zur Folge hat, dass dieses Land keine Kinder mehr hervorbringt, was zur Folge hat, dass ein Finanzminister sagt, wir müssen jedes Jahr 400.000 Menschen von draußen hierher holen, um den Wohlstand halbwegs zu halten. Und in dieser Situation, in dieser zerstörten Familiensituation, gibt es noch eine kleine Gruppe von Menschen, die Familie nicht zerstört haben oder zumindest krampfhaft versuchen, die Familie noch aufrechtzuerhalten. Und das sind nun mal die Muslime. Wer kriegt denn in diesem Land noch die Kinder? Wer trägt denn die Last der Kindererziehung? Das sind die Muslime. Und entsprechend wird aller Hass auf diesen Sündenbock Muslime geleitet. Das ist in diesem Fall dann auch Neid. Ja, wir kriegen keine Kinder. Wir schaffen es nicht mehr, Familien zu halten. Wir schaffen es nicht, eine Ehe auch nur über ein Jahrzehnt zusammenzuhalten, aber die schaffen das und da ist dann sehr viel Neid spielt da eine Rolle. Die Aufteilung der familiären Verantwortung, dass ein Mann seine Frau versorgen muss, all das gibt es in diesem Land nicht mehr und da gibt es dann viel Neid und das schlägt über in einer Notsituation, in Hass. Wir haben jetzt 2 Jahre Corona-Beschränkungen hinter uns. Man muss dazu sagen, Deutschland ist nach wie vor oder vielleicht jetzt gerade mehr als je zuvor das Land mit den heftigsten Beschränkungen. Überall in der Welt wird nirgendwo mehr Maske getragen. Alle Flugzeuge in der Welt, überall in der Türkei, im Iran, in ganz Europa fliegen ganz normal ohne Maske. Die einzigen Flieger, die in denen Maskenpflicht ist, sind die Flieger in Deutschland. Und wenn auch ein ausländischer Flieger nach Deutschland muss, dann wird er auch noch genötigt, dass die Leute Maske tragen müssen. Also wir haben schon eine von der Politik, von der Wirtschaft, von der alten Generation hervorgerufenen chaotischen Zustand, der natürlich einhergeht mit dem Atheismus in diesem Land, der sich ausbreitet, der einhergeht mit der Gottlosigkeit. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr Atheisten als Muslime, Christen und Juden zusammen. Und all das führt zu dieser, zu der Notwendigkeit des Sündenbocks, den die Politik braucht, damit die Leute nicht auf die Politiker sauer sind. Denn letztendlich sind ja die Politiker schuld an diesem Niedergang.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Neben dem Fitr-Fest am Ende des Fastenmonats Ramadan zählt das heutige Opferfest zu den höchsten Feiertagen der Muslime und wird an mehreren Tagen gefeiert. Bei uns in Iran gibt es allerdings nur einen offiziellen Feiertag zur Würdigung dieses großen Tages im islamischen Jahreskalender. Das Opferfest markiert auch das Ende der Riten und Zeremonien der Hadsch-Pilger in Mekka. In unseren Sonderbeiträgen anlässlich dieses großen Festtages können Sie, liebe Hörerfreunde, mehr über die Bedeutung des Opferfestes erfahren. Heute begrüßen wir Sie wieder herzlich zu einer neuen Hörerpostsendung mit verschiedenen Zuschriften unserer treuen Hörerfreunde, bei denen wir uns vielmals für Ihre Treue bedanken. Zuverlässig wie in jedem Jahr hat unser Freund Stefan Lepsius uns auch in diesem Jahr wieder zum Opferfest gratuliert und schrieb am 8. Juli: Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zum am Morgenabend beginnenden Opferfest sende ich Ihnen gerne erneut die herzlichsten Grüße und Glückwünsche. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer deutschsprachigen Redaktion in Teheran und deren Familien gratuliere ich vielmals zu den bedeutenden Fest- und Feiertagen und wünsche Ihnen allen unbeschwerte und fröhliche Stunden im Kreis Ihrer Angehörigen und Familien. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren erlaubt dieses Jahr die etwas entspanntere Corona-Situation hoffentlich auch wieder Zusammentreffen in größerer Runde. Herzliche Grüße und noch einmal alle guten Wünsche für die hohen Feiertage, Stefan Lipsius. Lieber Herr Lipsius, unseren besten Dank sagen wir für Ihre freundlichen Zeilen. Wie schon anfangs erwähnt, gibt es in Iran nur einen offiziellen Feiertag anlässlich des Opferfestes. Erfreulich ist wirklich auch die Verbesserung der Corona-Situation, sodass wieder mehr familiäre Aktivitäten unternommen werden können. Eine weitere erfreuliche Mitteilung können wir auch noch machen, nämlich, dass wieder Post in Teheran eingegangen ist. Schwerpunktmäßig sind es Ansichtskarten. Wahrscheinlich werden wir aber erst nächste Woche genauer darauf eingehen. Zunächst möchten wir aber erst auf eine traurige Nachricht hinweisen, von der wir erst in den letzten Tagen erfahren haben, nämlich vom Tod von Anna Seiser, der Mutter von O.M. Seiser in Ottenau. Im Rahmen der Versendung der Hörerclub-Ecke für Juli 2022 schrieb Bernd Seiser unter anderem: »Bedanken möchte ich mich auch für die große Anteilnahme zum Ableben meiner lieben Mutter und unserem RTI-Hörerclub Ottenau Gründungs- und Ehrenmitglied Anna Seiser, die ja auch bei einigen deutschsprachigen Redaktionen als Stammhörerin bekannt war. Die Zuschriften meiner Mutter waren viele Jahre in einigen Hörerpostsendungen zu hören und sie hat auch gerne die QSL-Karten aus Ägypten, Belarus, China, Indonesien, Korea, Polen, Rumänien, Slowakei, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine und Vietnam gesammelt und sich auch sehr über Souvenirs, Wimpel und Quizgewinne gefreut. Freundliche Grüße aus Ottenau, Bernd. Wahrscheinlich hat uns Herr Seiser nicht früher informiert, da seine Mutter keine Hörerin unserer Sendungen war. Ihr Todestag war genau vor einem Monat, wie wir den Informationen von Herrn Seiser entnehmen konnten. Am 17. August hätte sie ihren 90. Geburtstag feiern können. Das war ihr und ihren Angehörigen nicht mehr gegönnt. Wir sprechen Herrn Seiser an dieser Stelle unser herzlichstes Beileid aus und wünschen ihm viel Kraft und Gottes Beistand für diese Zeit der Trauer und des Verlustes. Auf der Todesanzeige von Frau Anna Seiser standen folgende Zeilen: »Es weht der Wind, ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines, das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben, drum wird dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen.« Eine weitere Mail erreichte uns in der vergangenen Woche. Sie kam von Siegbert Gerhard in Frankfurt, der damit ein weiteres Mal sein Versprechen, uns auch nach Abbruch der Kurzwellenausstrahlung zu schreiben, wahrgemacht hat. Liebe Freunde, wir machen derzeit in der Region mit dem 9-Euro-Ticket des ÖPNV mit Bussen und Bahnen von Montag bis Freitag Ausflüge und grüßen herzlich aus dem etwa 60 Kilometer westlich von Frankfurt am Main gelegenen schönen Geisenheim, welches dieses Jahr seine 1250-Jahr-Feier begeht. Geisenheim ist die Universitätsstadt des Weines. Historische Sehenswürdigkeiten sind die Heiligkreuzkirche, auch Rheingauer Dom genannt, das Rathaus, die 700-jährige Linde am zentralen Lindenplatz und die beiden Schlösser Kosakenberg und Schönborn. In der gemütlichen Fußgängerzone lässt es sich bummeln und verweilen. Am Rheinufer mit weitem Blick über den Rhein und die Schiffe lässt sich auch der Rheingauer trefflich genießen. Ein schöner Tagesausflug kann zu Ende gehen. 73 Birgit Denker und Siegbert Gerhard. Wir sagen Frau Denker und Herrn Gerhard herzlichen Dank, dass Sie bei Ihrem Ausflug auch an uns und unsere Hörer gedacht haben, sowie das an die Mail angehängte Bild. Herzliche Grüße von einem Ausflug an den Rhein senden Birgit Denker und Siegbert Gerhard. Auf dem Bild sind mehrere Ansichten der Heiligkreuzkirche, Rheingauer Dom in Geisenheim sowie eine Zeichnung des Doms zu sehen, sodass auch wir uns besser vorstellen können, was unsere Hörerfreunde gesehen und erlebt haben. Nochmals besten Dank nach Frankfurt. Anlässlich des heutigen Opferfestes singt nun Mehdi Zakarizadeh das Lied Eid Qurban, gleichbedeutend mit Opferfest für Sie, liebe Hörerfreunde. Wir wünschen gute Unterhaltung.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. حالا دنیا یه اسماعیل عاشق که قلبش میزنه تو سینه پر پر، که بیتابه پریدن از قفس هاست پیش بیتابی چشمای هاجر، تنین زمزم خورشیدی تو میپیچه تو شب هستی، دوباره دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
Unsere treue Hörerfreundin Martina Pohl hat sich auch an ihr Versprechen gehalten und uns am 8. Juli eine Mail geschickt, in der sie den Krieg in der Ukraine schwerpunktmäßig zum Thema machte. Liebe Redaktion von IRIB, durch diesen bescheuerten Krieg könnte oder besser gesagt wird die Zahl der an Hunger leidenden Menschen drastisch zunehmen. Die größten Agrarproduzenten weltweit sind eben Russland und die Ukraine. Sie besitzen die fruchtbarsten Böden und haben dafür große Flächen zur Verfügung. Schon seit der Revolution war die landwirtschaftliche Erzeugung in Südrussland sowie in der Ukraine stetig gewachsen. Es gab eine zunehmende Exportnachfrage. Für die globale Ernährungssicherheit sind die Ukraine und Russland bedeutend. Bedingt durch den Krieg fallen die Ernten in der Ukraine deutlich geringer aus. Durch Russlands Hafenblockaden stocken die Getreideausfuhren. Die Belieferung mit Saatgut oder Dünger stagniert. Da Diesel jetzt für die Armee gebraucht wird, sind viele Traktoren nicht fahrbereit. Es fehlt an Bauern, da diese aus umkämpften Gebieten geflohen sind. Ebenso wurden ihre Felder mit Minen bestückt. Die Nachfrage nach Getreide steigt schon seit Jahren an, bedingt durch den ansteigenden Fleischkonsum. Verfüttert wird das Getreide an Nutztiere. Deutschland verbraucht 27% des produzierten Getreides für menschliche Nahrung, 70% für Tiermast und 3% für Industrie und Biosprit. Rund 11,4 Millionen Tonnen Getreide wurden im Jahr 2021 nach Deutschland importiert. Davon kamen nur 2% aus der Ukraine oder Russland. Für Deutschland spielt das Getreide aus diesen Ländern nur eine untergeordnete Rolle. Die Ukraine hat vor dem Krieg rund 5 Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportiert. Aber auch ohne Dünger sinken die Erträge für viele Anbauprodukte. Zu den weltweit führenden Produzenten von Düngemitteln zählen Russland, aber auch Belarus. Russland hat diesen Exportartikel stark reduziert. Die Landwirte in ärmeren Ländern haben Schwierigkeiten, das Saatgut oder den Dünger im Voraus zu finanzieren. Auch in der EU trifft es die Landwirte durch die Kostenexplosion bei Dünger hart. Gemüse und Obst werden noch teurer. Durch den kriegerischen Konflikt sinkt die auf dem Weltmarkt verfügbare Menge an Agrarrohstoffen. Pflanzenöl ist ebenso knapp. Wenn der Gashahn zugedreht wird, dann wird es auch eng. Unsere Wohnanlage könnte demnächst ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Die Leitungen dafür sind schon verlegt. Danke für Ihre Schilderungen, liebe Frau Pohl, die ein schlimmes Szenario und eine düstere Zukunft skizzieren. Es sieht wirklich nicht beruhigend aus und der Krieg in der Ukraine hat große Kreise mit nicht vorstellbaren sowie unerwarteten Folgen gezogen. Zum Glück hatte Frau Pohl aber noch erfreuliche Meldungen. Am letzten Wochenende ging unsere Tagesfahrt bei herrlichem Sonnenschein in den Schwarzwald. Diese Region ist ein Wanderparadies ohnegleichen. Bei diesem Ausflug starteten wir in Brettental zur Hühnersedeltour. Dabei kamen wir auch am 2004 errichteten Hühnersedelturm vorbei. Die vielen Treppen des 29 Meter hohen Turmes sollte man auf keinen Fall versäumen. Dieser Turm bietet einen fantastischen Rundumblick über die Rheinebene bis Straßburg, den Kaiserstuhl oder im Norden zum Kandel. Auf Schautafeln können die Namen der Orte und der Berge abgelesen werden. Unter anderem steht auch Herbolzheim drauf. Da musste ich gleich an den Hörer Helmut Matt denken, der dort zu Hause ist. Er wird sicherlich von da oben auch schon diese tolle Aussicht genossen haben. Es freut uns, dass trotz aller Ukraine-Sorgen bei Frau Pohl auch noch solch schöne Ausflüge möglich sind. Zum Stichwort Herbolzheim und Helmut Matt können wir nur sagen, dass uns die Beiträge unseres Breisgauer Stammhörers schon lange fehlen. Wir senden ihm hiermit die besten Grüße und Wünsche und würden uns sehr über einige Zeilen von ihm freuen, wenn er uns heute zuhört. Die Bezeichnung Hühnerseeltour für die Wanderung von Frau Pohl hat uns neugierig gemacht. Denn mit Hühnern hat das Ganze der Schreibweise zufolge wohl nichts zu tun. Wir haben ein wenig nachgeforscht und folgende Erklärung gefunden. Die genaue Herkunft der Bezeichnung Hühnerseedel ist ungeklärt. Vermutet wird aber, dass es eine Ableitung von Hühnensessel ist. Der knapp 29 Meter hohe Aussichtsturm aus heimischen Douglasienstämmen auf dem Gipfel trägt jedenfalls dazu bei, dass wir uns selbst wie Hühnen fühlen, als wir die 126 Treppenstufen zur obersten Plattform erklommen haben. Von hier eröffnet sich ein atemberaubendes 360-Grad-Panorama über das Rheintal mit dem Kaiserstuhl, den Vogesen und den Nordschwarzwald sowie das nahe Elztal. So, nun sind wir wieder etwas schlauer geworden und danken unserer lieben Hörerfreundin für ihren wertvollen und informativen Beitrag. In ihrer Mail schrieb Frau Pohl abschließend noch: Gefallen hat mir auch in wir und unsere Hörer die damalige Iranreise von Volker Wilschrey. Viele Grüße, Martina. Es freut uns, dass die Schilderungen von Herrn Wilschrey Anklang gefunden haben. Auch bei Herrn Lipsius war das der Fall. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, mit großem Interesse habe ich bei den Hörerpostsendungen von IRIB Pars Today vom 26.06. sowie 3.07.2022 die vorgetragenen Auszüge aus dem Reisebericht von Herrn Volker Wilschrey über seine Reise in den Iran im April 1977 verfolgt. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob bekannt ist, was aus den damaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der deutschsprachigen Redaktion, wie etwa dem im Reisebericht erwähnten damaligen Redaktionsleiter, Herrn Dr. Feri Sururi, nach der Islamischen Revolution im Februar 1979 geworden ist. Auch würde mich interessieren, wer die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der deutschsprachigen Redaktion der Stimme der Islamischen Republik Iran nach Wiederaufnahme der Sendungen in deutscher Sprache im Frühjahr 1979 waren. Damals, also 1979, war ich 14 Jahre alt und hatte auch gerade erst mit dem DX-Hobby bzw. dem Empfang deutschsprachiger Sendungen verschiedener Auslandsrundfunkanstalten auf Kurzwelle begonnen. In Kontakt mit der Stimme der Islamischen Republik Iran stand ich jedoch erst ab Ende der 1980er Jahre, so dass ich selbst zur Aufklärung meiner Frage nicht viel beitragen kann. Durch mehrere Umzüge sind auch nicht alle Unterlagen aus dieser Zeit bei mir erhalten geblieben. Anlässlich des 50. Jubiläums der Aufnahme von Sendungen in deutscher Sprache aus dem Iran wollte doch Ihre Redaktion, wenn ich mich recht erinnere, eine Art Dokumentation über die Geschichte der deutschsprachigen Programme zusammenstellen. Was ist aus diesem Vorhaben geworden? Soweit für heute. Herzliche Grüße und alle guten Wünsche aus Kassel. Ihr Stefan Lipsius. Viele Fragen und wenige Antworten, lieber Herr Lipsius, das tut uns leid. Durch die Revolution sind sicher viele Informationen verloren gegangen und trotz unserer Bemühungen können wir bisher auf Ihre Fragen noch keine konkreten Antworten geben. Leider haben die Umstände in den letzten Jahren aufgrund unserer personellen Situation es noch nicht möglich gemacht, die erwähnte Dokumentation fertigzustellen. Abschließend für heute verfolgen wir die Schilderungen von Volker Wilschrey bei seiner Iranreise vor 45 Jahren noch ein wenig weiter. Am 24. April war Herr Wilschrey ja in Shiraz unterwegs und machte einen Besuch im dortigen Rundfunkgebäude. Dort wurde ihm Herr Rabbi vorgestellt, der in den nächsten Tagen sein Begleiter bei den Besichtigungen in Shiraz sein sollte. So besichtigten sie die Grabstätten der berühmten Dichter Saadi und Hafiz, den Eram-Garten und die Schacherak-Moschee, sowie die Wakil-Moschee und die Freitagsmoschee. Nun kommt Herr Wilschrey wieder zu Wort und sein Bericht geht folgendermaßen weiter. Nach diesem ausgedehnten Rundgang gönnten wir uns eine Erfrischung mit Eis in einem typisch orientalischen Kaffeehaus in der Moschee-Passage. Um 18.30 Uhr traf ich dann zum ersten Mal mit Ismail Mirnarian, meinem iranischen Verwandten, zusammen, der mich seiner Familie vorstellte und mich anschließend zu einem Abendessen im Club der iranischen Erdölgesellschaft National Iranian Oil Company einlud. Hier gab es unter anderem Kebab, ein typisch persisches Gericht. Anschließend fuhren wir noch kurz zum Parkhotel, um uns noch ein wenig zu unterhalten. Am 25. April setzte Herr Rabbi die Besichtigungen fort. Stationen waren dieses Mal Masjid No, Madrasehan, Masjid Nasirul Mulk, die zauberhaften Gärten von Narenjestan und Del Gusha mit ihrem atemberaubenden Duft von Orangenblüten und Rosen sowie das Pars-Museum. Zusammen mit Ismail Mirnarian schauten wir uns die Altstadt an. Und den Abend verbrachte ich nochmals bei Ismail und seiner Familie. Auch der nächste Tag, 26. April, war recht eindrucksvoll, da die Maschine der Iran Air auf ihrem Wege von Shiraz nach Abadan eine interessante Strecke flog. Es gab nämlich Zwischenlandungen in zwei bedeutenden Erdölhäfen. Einmal Bushehr am Persischen Golf und dann die Insel Kharg, der wohl bedeutendste Erdölexporthafen des Landes, wo auch die größten Tankschiffe bequem anlegen können. Gegen 11.30 Uhr kam ich in Abadan an. Abadan hat ca. 300.000 Einwohner und ist am Shat el-Arab gelegen, jenem Wasserarm, der oberhalb der Stadt durch den Zusammenfluss von Euphrat und Tigris entsteht. Von der Mündung und damit der Küste des Persischen Golfes liegt Abadan noch etwa 60 Kilometer entfernt. Dem gesamten Wirtschaftsleben sowie dem Äußeren der Stadt wird durch die Anlagen der Erdölraffinerie das besondere Gepräge gegeben. In der Umgebung von Abadan und insbesondere auf der gegenüberliegenden irakischen Seite des Shat el-Arab sind weitläufige Dattelpalmenplantagen angelegt. Nach einer Stippvisite beim Abadaner NIRT-Studio wurde ich zum Hotel Abadan International gebracht, einem Luxushotel, in dem es an nichts fehlte. Nachdem ich es mir in meinem Zimmer 224 häuslich gemacht hatte, kam gegen 16.30 Uhr Herr Fereydun Saleh, ein Kameramann des NIRT Abadan, der übrigens 9 Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland tätig war. Herr Saleh war für die folgenden Tage mein Betreuer. Für heute verabschieden wir uns wieder in der Hoffnung auf eine neue Hörerpostsendung am kommenden Sonntag sowie auf die Fortsetzung des Reiseberichts von Herrn Wilschrey. In diesem Sinne, Khoda Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.